Ich habe die ganze Zeit überlegt, was es bedeutet, dass vor gut 2000 Jahren an Pfingsten die Gemeinde gewachsen ist und heute die Gemeinde schrumpft. Aber ich weiß nicht, ob wir da irgendeine Lehre draus ziehen müssen oder ob das wirklich nur an der Urlaubsbegeisterung unserer Gemeindemitglieder liegt. Aber es ist ja schön, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir auch auftanken können und das Leben genießen dürfen. Ich habe euch was mitgebracht, auf jeden Fall ein paar von euch. Ich habe ein paar kleine Geschenke mitgebracht und wer möchte denn so ein kleines Geschenk mal haben? Hier, super, wer noch? Hier war noch eins, hier war auch noch eins, eins habe ich noch, wer will noch eins? Jawohl. Tut mir leid. Für was wollt ihr klatschen?
Für deine gute Wurftechnik.
Ach ja. Ja, ich habe heute Morgen die ganze Zeit geübt. Was macht man mit solchen Geschenken?
Auspacken,
genau. Die packt man aus, das könnt ihr jetzt machen, das könnt ihr später machen. Und was macht man dann, wenn man diese Geschenke ausgepackt hat? Was macht man dann? Essen. Na gut, du weißt ja gar nicht, was drin ist. Vielleicht ist man erstaunt, ja, okay. Man freut sich, ja. Oder auch nicht, kommt drauf an, ja. Wenn es was Praktisches ist, dann gebraucht man dieses Geschenk auch für irgendeinen Zweck. Manchmal teilt man auch die Geschenke, die man bekommen hat, Philipp. Manchmal tut man das. Das heutige Thema ist ja der Heilige Geist begabt. Und je nachdem, welche Bibelübersetzung man verwendet, kommt da das Wort Gabe vor. Und zum einen ist eine Gabe, wie manch einer von euch gerade mitbekommen hat, ein Geschenk. Es kann eine Gabe sein. Ich gebe irgendjemandem etwas, ein Geschenk. Eine Gabe kann aber auch eine Fähigkeit sein. Also ich habe eine bestimmte Gabe, eine bestimmte Fähigkeit, die ich besonders gut kann vielleicht, die ich vielleicht besser als andere kann oder habe. Es ist eine Fähigkeit. Und diese beiden Aspekte dieses Begriffes Gabe, die finden wir auch in der Gabe des Heiligen Geistes oder in der Geistesgabe. Also zum einen ist es ein Geschenk, ist es etwas, was der Heilige Geist einem Menschen gibt, schenkt. Und es ist eine Fähigkeit, mit der der Heilige Geist einen Menschen ausrüstet. Und wir wollen uns heute mal ein paar Gedanken machen zum Thema der Heilige Geist begabt. Und ich habe mir gedacht, dass wir das anhand ein paar Fragen tun, dass wir uns anhand ein paar Fragen durch dieses Thema hangeln. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe oder die ich finde, die beantwortungsbedürftig ist, ist die Frage, wann und wen begabt der Heilige Geist? Und ich mache das ganz zu Anfang kurz und hoffentlich schmerzlos. Fakt ist, dass jeder Christ begabt ist. Ob er das nun will oder nicht, er ist begabt mit irgendeiner Fähigkeit, mit irgendeinem Geschenk. Und wir lesen zum Beispiel in Johannes 14, Vers 17, dass der Heilige Geist in den Christen wohnt. Da sagt Jesus, also der Geist der Wahrheit, dort wird er so bezeichnet, wird euch oder den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Diesen Gedanken, dass der Heilige Geist in einem Menschen ist, finden wir auch in 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und auch an anderen Stellen wird deutlich, dass bei der Bekehrung oder bei der Wiedergeburt der Heilige Geist in einen Menschen kommt. Also wenn ein Mensch sein Ja zu Jesus findet, wenn er sich bekehrt, dann ist der Heilige Geist in diesem Menschen. dieser alte sündige Mensch, der wir denn mal waren, der ist mit Christus gestorben und begraben und wieder aufgestanden. Und der Heilige Geist wohnt in uns Menschen. Und das ist kein Ding, die wir irgendwie, oder es ist nichts, was wir getan haben, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist geschenkt hat. Und in diesem Zuge, als der Heilige Geist dann bei der Bekehrung in die Menschen gekommen ist, hat er auch bestimmte Begabungen mitgebracht und in diese Menschen hineingelegt. Das ist manchmal ganz unmittelbar bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt passiert. Da gibt es einige Stellen in der Apostelgeschichte, wo das deutlich wird, dass der Heilige Geist auf Menschen kam, als sie das Evangelium gehört haben. Und sofort konnten sie in anderen Sprachen reden oder konnten prophezeien, weissagen und was sie sonst noch so konnten. Manchmal war das aber nicht unmittelbar. Also diese Gaben, die sie bekommen haben, haben sie nicht sofort ausgelebt, sondern sie haben sich entwickelt, Stück für Stück. Sie wurden stärker, manchmal wurden sie auch wieder schwächer. Bei Timotheus, da erfahren wir das zum Beispiel, dass Paulus ihn des Öfteren wieder anspricht und sagt, entfache die guten Gaben in dir oder bemühe dich darum, diese Gaben wieder auszuleben. Und es gibt da, oder was dadurch deutlich wird, ist, dass es kein Schema F gibt. Also wenn man sich bekehrt, dann ist man zwar begabt, aber wann man diese Gaben denn ausleben kann oder wann die so weit sind, dass man sie gebrauchen kann, da gibt es kein Schema F für. Diese Geistesgaben, die sind organisch und entwickeln sich, sie wachsen und werden stärker. Das kennen wir von unseren natürlichen Begabungen, die in uns Menschen bei unserer Geburt, also wo wir noch ganz klein waren, in uns hineingelegt wurden. Da sind manche von euch, die sind musikalisch begabt und das war auch etwas, was sie dann ein Stück weit lernen mussten. Eine Begabung war da, aber sie mussten es lernen. Oder manche sind handwerklich begabt, haben ein gewisses Fingerspitzengefühl für solche Sachen, aber auch das mussten sie irgendwie entwickeln. Wir können also festhalten, dass jeder wiedergeborene Christ begabt ist. Und manch einer von euch, der weiß, dass er begabt ist, dass er vom Heiligen Geist begabt ist und er weiß auch schon, welche Gabe er hat. Manche, die wissen das vielleicht noch nicht so ganz genau. Manche sind vielleicht dabei, das gerade auszuprobieren. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen beschäftigen wir uns ja mit dieser Thematik, dass wir Klarheit bekommen und da weiterkommen. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe und die ich sehr wichtig finde, ist die Frage, warum? Warum und wozu begabt der Heilige Geist? Der Heilige Geist begabt Christen nicht einfach, weil er gerade mal nichts Besseres zu tun hatte oder weil ihm einfach danach war. Oder er begabt die Menschen auch nicht, damit sie sich irgendwie prahlerisch darstellen können, dass sie als superheilig oder Superchristen bezeichnet werden, sondern er begabt die Menschen, weil er etwas ganz Bestimmtes mit diesen Gaben vorhat. Und ich möchte mir ein paar Bibelstellen mit euch anschauen, die uns diese Frage nach dem Warum und Wozu der Heilige Geist begabt beantworten. Und die erste Stelle, die ich euch mitgebracht habe, ist 1. Korinther 12, 4 bis 7. Und ihr könnt entweder in euren Bibeln mitlesen oder auch hier vorne. Und zwar heißt es da, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Die Frage also nach dem Warum und Wozu wird hier damit beantwortet, dass sie einen Nutzen für die ganze Gemeinde haben. Und wenn wir zwei Kapitel weiterschauen, in 1. Korinther 14, da kommt dieser Gedanke auch nochmal zum Ausdruck. Habe ich jetzt hier nicht mitgebracht, aber könnt ihr nachlesen. In 1. Korinther 14, da spricht Paulus davon, dass wir nach diesen Geistesgaben streben sollen, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Also Zweck der Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt, ist, dass die Gemeinde aufgebaut wird und Gemeindewachstum entstehen kann. Es gibt aber auch noch mehr Antworten auf diese Frage nach dem Warum und Wozu. Und da schauen wir uns mal 1. Petrus 4, Vers 10 an, entweder in euren Bibeln oder wieder hier. Dort heißt es dann nämlich, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also die Gaben, mit denen wir Christen begabt werden, dienen dazu, damit wir anderen, unserem Nächsten, dienen können. Und ein paar Verse weiter, in 1. Petrus 4, Vers 11, da heißt es dann weiter, jede einzelne Gabe soll mit Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Also aus diesen beiden Stellen wird deutlich, dass es zum einen der Dienst ist und dass es die Ehre Gottes ist, die diese Gaben bewirken sollen. Ein weiteres Warum und Wozu, und das finde ich ganz besonders spannend, das ist, dass die Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt, die Einheit der Gemeinde widerspiegeln. Und dazu schauen wir uns mal 1. Korinther 12 an, ab Vers 4. Da heißt es dann nämlich, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Und in den folgenden Versen geht Paulus dann auf eine kleine Anzahl dieser Gaben ein. Und ich finde es interessant, dass gerade diese Vielfalt von verschiedenen Gaben viel Unheil und viel Streit und viel Spaltung auch in der Gemeinde in Korinth hervorgerufen haben. Aber auch in den 2000 Jahren Kirchengeschichte bis jetzt war diese Vielfalt von Gaben manchmal ein großes Problem. Und dieser Grund, weswegen Paulus sich ja in diesen Kapiteln 12 bis 14 mit dem Thema Geistesgaben beschäftigt, waren genau diese Spaltungen und Streitereien, die es in der Gemeinde in Korinth gab. Die Gemeinde, die war ganz grob in zwei Lager geteilt. Da gab es die einen, die ja eher freier gepolt waren oder die mehr für die Freiheit des Geistes plädierten und die sich gewünscht haben, dass eher diese exzentrischeren Geistesgaben wie das Sprachenreden oder die Wunder, dass die dass die mehr betont werden und auch in den Gottesdiensten mehr Raum bekommen. Dann gab es natürlich auch auf der anderen Seite das andere Lager, die eher gemäßigt waren, die nicht so ganz impulsiv waren. Die legten dann vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Lehre und wir würden vielleicht sagen, auf das Konservativere. Wie gesagt, der Briefzusammenhang schon im ersten Kapitel auch, der macht deutlich, dass es solche Spaltungen zwischen diesen beiden Lagern in Korinth gab. Und auch heute kennen wir dieses Phänomen der Unterschiede, der Spaltungen ganz gut, vielleicht sogar noch besser als damals. Denn heutzutage sind wir gut darin, neue Gemeinderichtungen zu gründen, weil wir ja sagen, aufgrund von verschiedener Lehrmeinungen und gerade auch in Bezug auf die Geistesgaben sind wir einfach zu verschieden und deswegen müssen wir uns teilen. Da gibt es dann auch heute wieder die einen, die eher die exzentrischeren Geistesgaben betonen wollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die konservativeren. Die Charismaten, das ist nicht abwertend gemeint, das sind eher die, die scheinbar völlig abgedreht sind, die nur eine Geistesgabe kennen, das ist die Sprachenrede. Ich karikiere das natürlich. Das ist natürlich nicht so. Aber so denken die Konservativen ja oft. Und dann gibt es bei den Charismaten die Meinung, dass das andere Lager, also die Konservativen, aufgrund ihrer Regeln und ihrer Tradition den Geist erdrücken oder einengen und sie gar nicht diese Freiheit haben, von der die Bibel ja so oft spricht. Dann gibt es vielleicht noch so ein Mittellager, das sind, weiß ich nicht, die konservativen Charismaten, nenne ich sie mal, die ja von allen Seiten so ein bisschen was haben, aber sich nicht zu weit nach rechts und auch nicht zu weit nach links beugen wollen. Und ich glaube, dass solche Unterscheidungen und solche Trennungen ganz gut uns Menschen eigentlich widerspiegeln. Weil für uns ist es ja einfacher. Wir würden sagen, gut, wenn du diese Freiheit und diese exzentrischeren Geistesgaben möchtest, dann bist du besser bei den Charismaten die Straße runter aufgehoben. Wenn du aber nicht wie ein Flummi durch den Gottesdienst springen willst und eher die gesunde Lehre willst, dann bist du bei uns richtig. Und ich finde es interessant, dass Paulus gerade im Korintherbrief dagegen schreibt und sagt, nein, so soll es gerade nicht sein, sondern er legt ganz viel Wert auf Einheit. Und um Missverständnisse auszuräumen, wurde dieser Brief auch geschrieben. Und er macht das ganz deutlich, er veranschaulicht das in Kapitel 12, ab Vers 12, mit dem Bild des Leibes. Und auch da lesen wir mal ein paar Verse. Da schreibt er, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und dann im weiteren Verlauf von diesen Versen gibt er ein paar Beispiele, was passiert, wenn zum Beispiel der Fuß zur Hand sagt, ich will auch Hand sein, oder wenn die Hand zum Ohrläppchen sagt, ich will lieber Ohrläppchen sein, oder was auch immer. Ja. Und der Hauptgedanke, der es alles zusammenfasst, der kommt dann in Vers 25 zum Tragen, wo Paulus denn sagt, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Also diese Verschiedenartigkeiten der Geistesgaben, die es damals gibt und die es auch heute gibt, die jeder Christ so bekommen hat, wie der Heilige Geist ihm das zugeteilt hat, die sollen halt dazu dienen, den Leib zusammenzufügen und zusammenzuhalten und nicht auseinanderzureißen, zu zerren. Es wäre also der falsche Weg, wenn wir immer sagen würden, du denkst anders, dann geh doch zu denen, die anders denken. Und wenn du so denkst wie wir, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Das ist nicht der Weg, den Paulus uns hier vorschreibt. Geistesgaben, die spiegeln also die Einheit der Gemeinde wider. Schade, dass wir an dieser Stelle, dass es den Rahmen so ein bisschen sprengen würde, wenn wir darauf eingehen würden, was für einen großen Tipp Paulus uns denn gibt, wie wir diese Einheit leben können. Denn er kommt dann ja in diesem berühmten Kapitel 13 auf die Liebe zu sprechen, die sozusagen das Bindeglied zwischen diesen Andersartigkeiten und andersdenkenden Lagern sein soll. Also es lohnt sich da auf jeden Fall auch dieses Kapitel mal zu studieren. Um die Frage nach dem Warum und Wozu aber nicht zu einseitig zu behandeln, möchte ich noch kurz andeuten, dass Geistesgaben nicht nur für den Aufbau der Gemeinde gegeben sind, sondern dass sie auch dazu gegeben wurden, noch Nichtchristen von ihrem falschen Weg in die falsche Richtung zu überzeugen. Da geht Paulus in 1. Korinther 14 ja auf die Prophetie ein, die aus dem Geist heraus ja dann kommt. Und diese prophetischen Worte, die die Menschen dann benutzen sollen, die sollen den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, noch nicht nachfolgen, zur Erkenntnis bringen, dass sie ihn brauchen. Somit haben also Geistesgaben auch einen evangelistischen und missionarischen Aspekt. Wir können also nochmal zusammenfassen, das Warum und Wozu von Geistesgaben, dass sie einmal die Gemeinde aufbauen, dass sie helfen sollen, dass Gemeindemitglieder sich untereinander dienen können, dass in allem damit Gott geehrt wird, dass die Einheit in der Gemeinde wiedergespiegelt wird und dass sie, wie gesagt, evangelistisch und missionarisch sind. Und das Ganze gilt natürlich auch für unsere Gemeinde hier am Hohenzollernring 7. Das wurde nicht nur zu den Korinthern vor 2000 Jahren geschrieben, sondern auch wir sollen diese Gaben, die ein jeder bekommen hat, nutzen, um diese Gemeinde aufzubauen, um einander zu dienen, um die Einheit wiederzuspiegeln, um evangelistisch und missionarisch aktiv zu sein. Eine weitere Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen oder die ich mir gefragt habe, ist, womit begabt denn der Heilige Geist? Und das ist sicherlich eine spannende Frage. Und auch hier würde es leider wieder den Rahmen sprengen, wenn wir jede einzelne Gabe, die in der Bibel so aufgeführt wird, durchnehmen würden. Aber dazu habt ihr vielleicht in den Hauskreisen Gelegenheiten zu, da gibt es auch Material für. Aber ich möchte noch einmal betonen, und das finde ich auch ganz wichtig, dass es keine allumfassende, abschließende Liste von Gaben gibt. Also es gibt verschiedene Stellen, 6 Stellen in der Bibel, wo es einen gewissen Gabenkatalog gibt. Aber interessant ist, dass diese Gabenkataloge, diese Auflistung sehr unterschiedlich sind. Also es gibt Listen, auf der sind manche Gaben aufgeführt, andere aber nicht. Die sind dann wieder in anderen Listen aufgeführt. Und es macht den Anschein, als wenn Paulus oder auch Petrus, der ja auch was dazu geschrieben hat, dass sie gar keinen Anspruch erheben, eine vollständige Liste von Geistesgaben aufzuführen. Und in 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es dann: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Andere Übersetzungen, die sagen, oder die sprechen von mannigfalter Gnade, die jedem zuteil geworden ist. Und was damit gemeint ist, dass die Geistesgaben reich an Facetten sind, dass sie reich an Vielfalt sind, dass man sie gar nicht in irgendeine 0815-Liste eingliedern kann. Und das scheint mir sehr wichtig. Was mir auch sehr wichtig und auch richtig erscheint, ist, dass wir auf ein paar wenige Geistesgaben nochmal ein bisschen genauer eingehen. Und das sind diese Gaben, die ja von den Lagern, die ich eben schon besprochen habe, die da zum großen Problem werden. Manche, die erahnen vielleicht schon, welche Gaben das sein werden, um die es jetzt geht. Das sind zum einen die Sprachenrede, die Prophetie und die Erkenntnis. Wo ist überhaupt das Problem? Da gibt es auf der einen Seite die Leute, die sagen, aufgrund einer bestimmten Bibelstelle, die wir uns auch gleich anschauen werden, dass es diese drei Gaben, also Prophetie, Zungenrede oder Sprachenrede und Erkenntnis, nicht mehr gibt. Die werden vom Heiligen Geist nicht mehr ausgeteilt, die werden heute nicht mehr benötigt. Dann gibt es auf der anderen Seite das Lager, die sagen, doch, diese drei Gaben, die gibt es auch heute noch und die werden auch heute noch von dem Heiligen Geist ausgeteilt. Und dann gibt es vielleicht noch ein drittes Lager, die sind sich nicht ganz sicher, die stehen wieder so in der Mitte und wissen gar nicht, in welche Richtung sie so eher tendieren wollen. Lasst uns diese Stelle einmal anschauen, um die es hier geht und die ja leider oft auch große Probleme macht. Und zwar steht die in 1. Korinther 13 ab Vers 8. Und auch da könnt ihr wieder hier vorne mitlesen. Da heißt es: Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Also die ganze Problematik hier ist, dass in diesen Versen gesagt wird, dass diese Gaben, also Prophetie, Zungenrede und Erkenntnis, aufhören wird, wenn das Vollkommene kommen wird. Und da ist die große Frage, die diese Lager spaltet: Was ist denn mit diesem Vollkommenen gemeint? Die einen sagen, mit diesem Vollkommenen ist die Bibel gemeint. Also die wurde, der biblische Kanon, der wurde dann im 4. Jahrhundert zusammengestellt. Und ab diesem Zeitpunkt brauchen wir diese drei Gaben nicht mehr. Das Vollkommene ist also die Bibel. Das andere Lager sagt, dass mit diesem Vollkommenen die Wiederkunft Jesu gemeint ist. Und dass Paulus das damit ausdrückt. Und wie gesagt, dann dieses dritte Lager, das weiß vielleicht gar nicht, was es denken soll, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesen Gaben und sind ein bisschen vorsichtig. Vielleicht haben sie sich aber auch gar nicht gut genug mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Aber diese drei Lager gibt es und diese drei Meinungen dieses Begriffes. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es diese Gaben noch oder nicht? Kann man es mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten? Und ich möchte hier keine Meinungsumfrage machen und die Leute, die dann vielleicht nicht wissen, was sie denken sollen, die hängen sich dann an die Mehrheit dran. Das ist nicht das, was wir hier vorhaben. Ich bin mir auch bewusst, dass dieses Thema ein heißes Eisen ist, dass es da verschiedene Meinungen gibt und dass es auch in dieser Gemeinde diese verschiedenen Meinungen gibt. Ich möchte mich aber trotzdem dazu äußern und sagen, was ich für plausibler und besser argumentiert halte. Ich glaube, dass es diese Gaben heute noch gibt. Und zwar sage ich euch jetzt auch, warum ich das glaube, und möchte kurz mit euch durch ein paar Argumentationspunkte gehen. Zum einen glaube ich, dass Paulus hier, und das wird aufgrund der Satzkonstruktion deutlich, alle möglichen Gaben aufzählen hätte können. Also er hätte natürlich Prophetie, Zungenrede, Erkenntnis nennen können. Er hätte aber genauso gut die Gabe der Heilung oder die Gabe des Glaubens nennen können. Also die Satzkonstruktion macht deutlich, dass das hier nicht Ende ist, sondern dass es eine Aufzählung ist, die beliebig ist. Und ich finde es auch schwer nachvollziehbar, weil es keine anderen Stellen in der Bibel gibt, wo Paulus andeutet, dass er auf die Vollendung der Bibel wartet, dass er auf die Vollendung der Zusammenstellung der verschiedenen Briefe und Schriften wartet. Und ich finde es auch sehr schwierig, wenn man sich in die Gedanken der Korinther hineinversetzt, dass sie mit diesem Wort vollkommen, dass sie damit die Bibel gemeint haben sollen. Wieso sollten sie damit gerechnet haben, dass 200 oder 300 Jahre später einmal die ganzen Schriften oder viele Schriften, die sie ja schon hatten, für alle Menschen zusammengestellt werden und dass dann diese Gaben nicht mehr vonnöten sein sollen? Der Vers 12, der sagt, oder da ist besonders interessant diese Redewendung von Angesicht zu Angesicht. Und wenn man sich ein bisschen mit dieser Redewendung, mit diesen Ausdrücken beschäftigt, dann wird schnell deutlich, was Paulus damit meint. Das zieht sich durch das Alte Testament, dass mit diesem Angesicht zu Angesicht eine persönliche Gottesbegegnung gemeint ist. Zum Beispiel in 1. Mose 32, wo Jakob mit Gott kämpft. Da sagt er, von Angesicht zu Angesicht habe ich dich gesehen. oder in Richter 6. Da wird, also in der griechischen Bibel, wird genau die gleiche Verwendung dieser Wörter gebraucht. Also macht es das schwierig zu glauben, dass damit irgendwie die Fertigstellung der Bibel gemeint sein soll. Ich glaube, dass Paulus hier sagt, dass die Gaben aufhören werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und dieses von Angesicht zu Angesicht sehen werden, kann nur mit der Wiederkunft Jesu geschehen. In 1. Korinther 1, Vers 7, und das finde ich auch einen sehr interessanten Vers, den habe ich jetzt leider nicht hier dabei. Aber das kommt jetzt gerade mir noch so. Da steht 1. Korinther 1, Vers 7. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr auf das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus wartet, oder während ihr das erwartet, der euch auch so festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also, was da gesagt wird, ist, sie werden keinen Mangel haben an irgendeiner Gabe, solange sie die Wiederkunft Jesu erwarten, bis Jesus wiederkommt. Bis jetzt ist Jesus auch noch nicht wiedergekommen, also warten wir auch noch auf die Wiederkunft Jesus. Also gilt genau das Gleiche für uns, dass wir keinen Mangel haben an irgendeiner Gabe, bis Jesus wiederkommt. Die Gaben des Geistes, die sind also gegeben zwischen einer Zeitspanne, wo Jesus in den Himmel gefahren ist und dann das Pfingstfest kam, das, was wir heute feiern, und der Wiederkunft Jesu. Und zwischen dieser Zeit gelten alle Gaben, die wir in der Bibel hier so finden. Ich weiß, ich bin da jetzt ein bisschen durchgerast und ich erwarte auch von keinem, dass er jetzt sein Ja und Amen dazu findet, dass er hier und jetzt sagt, ja, das glaube ich dir. Was ich aber mir wünsche und was ich erwarte, dass wenn ihr anderer Meinung seid, dass ihr das prüft, dass ihr euch die Stellen anschaut, dass ihr euch mit dieser Thematik beschäftigt. Und dann werdet ihr Argumente dagegen oder dafür finden, aber wir müssen suchen, wir müssen danach ringen. Nur weil ich jetzt glaube, dass diese drei Gaben, Prophetie, Zungenrede und Erkenntnis, dass es die noch gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt der große Charismatiker vor dem Herrn bin, ja? Dass ich jetzt wie ein Flummi hier rumspringen muss, ne? Ich glaube, dass es diese Gaben gibt, aber ich glaube auch, dass Gott in seinem Wort uns ganz genau sagt, wie wir damit umgehen sollen. Und Paulus hat, wie gesagt, nicht umsonst sich drei Kapitel vorgenommen, um da Klärung reinzubringen, wie man mit diesen besonderen Gaben, die vielleicht auch oft Wirbel fabriziert haben, umgehen kann und soll. Wenn wir über die Geistesgaben nachdenken, dann müssen wir uns natürlich davor hüten, dass wir uns nur auf diese drei Geistesgaben beschränken. Also es gibt wesentlich mehr Geistesgaben, die in der Bibel auch beschrieben werden. Und diese Geistesgaben haben genauso ihre Berechtigung wie diese drei Geistesgaben, die wir gerade besprochen haben. Und nur weil Paulus so viel Wert darauf legt und sich diese drei rausgepickt hat, heißt das nicht, dass die anderen nicht weniger wert sind oder wir sie nicht weniger gebrauchen sollen. Alle Gaben, die der Geist gegeben hat, die dienen dem Gemeindeaufbau, dem Dienst und der Ehre Gottes und all das, was wir ja heute schon gehört haben. Jeder einzelne Mensch, der ist vom Heiligen Geist beschenkt, der wurde begabt mit irgendwelchen Gaben. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine weiß das schon, der andere noch nicht. Das ist gar nicht schlimm. Wenn man jetzt denkt, oh, ich habe jetzt nur, weiß ich nicht, eine Gabe, ich bin viel weniger wert als der neben mir, der zwei hat, dann ist das nicht das, was die Bibel sich gerne wünscht, sondern die Bibel sagt, dass jede Gabe vom Geist so eingeteilt wird, wie er möchte, und dass es nicht schlimm ist, wenn der eine mehr kann oder weniger kann. Und da gibt's dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo der eine 5 Talente bekommt, der andere kriegt 2 und der andere kriegt 1. Ist interessant, dass keine Wertung zwischen diesen 3 Personen gemacht wird, sondern es wird geschaut, ja, was machen die denn mit diesen Talenten? Und der andere, oder der erste, der 5 gekriegt hat, der verdoppelt es und macht nochmal 5. Und dann sagt Jesus, super, das hast du toll gemacht. Und dann der 2 bekommen hat, verdoppelt es, hat 4. Und Jesus sagt genau das Gleiche. Super, hast du toll gemacht. Er sagt nicht, wieso hast du denn nicht noch zusätzlich 1 gemacht, sondern er sagt, super hast du es gemacht, so wie du es gemacht hast. Und der es verbuddelt hat und nichts draus gemacht hat, ja, der kommt nicht so gut bei weg. Aber dieses Gleichnis zeigt, dass Gott uns Menschen was anvertraut hat, manchen mehr, manchen weniger, aber dass das nichts mit unserer Wertigkeit zu tun hat. Wie gesagt, jeder Einzelne hier im Hohenzollern Ring 7, der bekehrt ist, der ein Leben mit Jesus lebt, der ist begabt. Und Paulus macht an einigen Stellen deutlich, dass wir nach diesen Geistesgaben streben sollen, dass wir uns danach mühen sollen, mehr davon zu bekommen oder sie mehr auszubauen oder sie mehr zu nutzen. In Kapitel 12, Vers 14, da sagt er das zum Beispiel, oder auch im 12. Kapitel oder im 14. Kapitel, dass wir nach diesen Geistesgaben streben sollen. Jetzt kommt aber die Frage auf, ja, wie strebe ich denn danach? Oder woher weiß ich denn, welche Gaben ich habe? Oder woher weiß ich denn, wie und wo ich sie überhaupt einsetzen soll? Und ich möchte mit euch mal ein paar Sachen durchgehen, die ich finde, die helfen können, um da ein bisschen Klarheit reinzukriegen, wie wir danach streben und was wir damit tun sollen. Also eine Frage ist immer die Frage nach der Motivation. Wieso möchte ich denn eine Geistesgabe haben? Möchte ich die haben, damit ich irgendwie cool bin? Möchte ich die haben, weil irgendwer anderes die hat und ich das total toll finde? Oder möchte ich die, damit die Gemeinde aufgebaut wird? Damit ich anderen Menschen dienen kann? Damit Gott geehrt wird? Interessant ist die Geschichte in Apostelgeschichte 8, wo Petrus den Zauberer Simon ermahnt. Der Zauberer Simon, der sieht, oh, Petrus, der betet für Leute und dann kriegen die den Heiligen Geist. Und dann sagt Simon, Petrus, gib auch mir diese Gabe, dass ich den Heiligen Geist hier und die Gaben austeilen kann. Und Petrus, der weist ihn richtig zurecht, faltet ihn richtig zusammen und sagt, das ist die falsche Motivation. Nicht damit du was bist, damit du mehr Macht hast in der Gemeinde oder damit du besser dastehst, sollst du nach diesen Gaben streben, sondern du sollst danach streben, damit die Gemeinde aufgebaut wird und du deinem Nächsten dienen kannst. Wir bekommen die Gaben also nicht zur Selbstverwirklichung, sondern zur Gottesreichverwirklichung. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend, dass wir uns die Frage nach der Motivation stellen. Eine weitere Frage kann sein, welche Gaben werden denn in der Gemeinde benötigt? Auch das ist legitim. Gott möchte, dass wir die Vielfalt der Geistesgaben haben und leben. Und die Frage ist ja, welche Gaben brauchen wir denn? Wo gibt es in unserer Gemeinde eine Überbetonung oder wo gibt es viele Gaben? Wo gibt es vielleicht Gaben, die gar nicht ausgeprägt sind? Und auch das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Was benötigt die Gemeinde? Und nach dieser Gabe darf ich streben. Es ist auch interessant, dass Gaben viel mit unseren persönlichen Interessen oder mit unseren natürlichen Fähigkeiten haben. Also wenn jemand gut vor Leuten stehen kann und reden kann, wenn er die Fähigkeit hat, komplexe Dinge herunterzubrechen und sie verständlich zu machen, dann kann es ja sein, dass diese Person die Gabe der Leitung oder die Gabe der Lehre hat. Also auch da können wir in uns hineinschauen und gucken, ja, was sind denn meine natürlichen Fähigkeiten? Vielleicht hat das ja auch ein bisschen was damit zu tun. Rede mit anderen. mit Freunden und Bekannten. Frage deinen Hauskreis, welche Gaben siehst du in mir? Wenn du es nicht weißt, dann frag deinen Hauskreis, die Leute, die dich kennen. Weil oft ist es so, ja, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, was ich kann. Aber andere Leute, die sehen vielleicht irgendetwas und können mir einen Tipp geben. Versuch doch mal in diese Richtung zu denken. Also deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit anderen Leuten darüber im Gespräch sind. Dafür muss man sich natürlich ein bisschen kennen. Aber ich denke, wir kennen uns hier in der Gemeinde gut und auch in den Hauskreisen noch besser, dass uns solche Dinge auch auffallen können. Ganz wichtig ist, betet doch füreinander im Hauskreis, dass ihr erkennt, welche Gaben ihr habt und nach welchen ihr streben könnt. Fange an, dich auszuprobieren. Da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Zum Beispiel im Kindergottesdienst. Da wird man ganz schnell erfahren, ob man eine Begabung in der Lehre hat, ob man Dinge den Kindern gut rüberbringen kann und ob dieser Dienst, den man dann tut, ob der geistliche Frucht bringt. Oder in der Moderation hier im Gottesdienst oder in der Moderation der Gebetsstunde oder des Abendmahls. Da wird ganz schnell deutlich, ob man eine Gabe der Leitung hat, ob man einen Überblick hat, ob man einen roten Faden durch eine Veranstaltung oder durch eine Thematik führen kann. Ja? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wo man sich ausprobieren kann. Wenn du zum Beispiel vielleicht spürst oder glaubst, dass du die Gabe des Glaubens oder der Fürbitte hast, dann geh doch zu deinen Freunden und frag sie nach ihren Gebetsanliegen, nach ihren besonderen Herausforderungen, vor denen sie stehen, und bete dafür. Und dann wird sich zeigen, ob das Frucht bringt oder nicht. Auch da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Gaben herausfinden kann. Wenn du vielleicht denkst, dass du die Gabe der Heilung hast oder wenn du nach dieser Gabe strebst, dann geh doch auf die Ältesten zu und sag, dass du bei dem nächsten Krankenbesuch mal dabei sein möchtest und dass du für diese kranke Person mitbeten möchtest. Das sind alles Dinge, wo wir uns ausprobieren dürfen und wir müssen uns ausprobieren. Woher sollen wir sonst wissen, welche Gaben wir haben? Und auch woher, also wenn ich ein Problem habe, wenn ich Wegweisung in meinem Leben suche, woher soll ich wissen, dass irgendeiner von euch vielleicht eine Gabe hat, die mir helfen kann, wenn wir nicht voneinander wissen, wenn wir nicht darüber reden? Also wir müssen diese Dinge ansprechen, damit diese Vielfalt in der Gemeinde auch gelebt werden kann. Und ich fände es schön, wenn wir aufeinander zugehen könnten und fragen, Henrik, was hast du für Geistesgaben? Oder Stefania, was hast du für Geistesgaben? Toni, was hast du für Geistesgaben? Wie können wir zusammen diese Vielfalt in der Gemeinde leben? Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir selber wissen, welche Gaben wir haben. Und das schaffen wir durch Ausprobieren, durch Gebet. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir dafür beten. Dass wir immer wieder auch unsere Motive hinterfragen und immer wieder Gott bitten, schenk uns die richtige Einstellung und Haltung, dass wir diese Gaben, die du gegeben hast, auch wirklich so einsetzen, wie du das gerne möchtest. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Und diese Fragen, die habe ich auch hier auf dem Zettel getan, weil ich glaube, es ist eine Überforderung, wenn wir das jetzt in anderthalb Minuten machen müssen, sondern ihr könnt euch die Fragen nachher am Ausgang mitnehmen und könnt die Dinge nochmal überlegen und bewegen und auch in den Hauskreisen über diese Thematik sprechen. Und wenn ihr jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen keinen Hauskreis habt, wegen den Pfingstferien, dann nehmt trotzdem das Hauskreismaterial mit und besprecht die Dinge, wenn ihr euch wieder zusammenfindet. Aber frage dich, weißt du, welche Gabe der Heilige Geist dir geschenkt hat? Nach welcher Gabe strebst du und eiferst du? Und dann sei auch mal ganz ehrlich und frag, möchtest du überhaupt eine Geistesgabe? Oder möchtest du diese Geistesgabe, die der Heilige Geist dir vielleicht gegeben hat? Dann frage dich, wo vielleicht noch Unklarheit herrscht, wo du vielleicht noch unsicher bist, wo du Fragen hast, und dann geh diesen Fragen nach. Dann frage dich, wo siehst du Geistesgaben in unserer Gemeinde ausgelebt? Also wo siehst du Menschen, die ihre Geistesgaben schon leben? Und geh vielleicht auf sie zu und frag sie doch mal, wie sie drauf gekommen sind, wie ja sie erfahren haben, was für Geistesgaben sie haben. Frag dich aber auch, wo Entwicklungspotenzial in unserer Gemeinde bezüglich der Geistesgaben sind. Und dann komm auf die Ältesten, auf die Gemeindeleitung zu und sag, wo du Entwicklungspotenzial siehst und wo du dir mehr wünschst. Und dann lass uns schauen, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir wirklich diese Vielfalt an Geistesgaben auch in unserer Gemeinde leben können. Und Geistesgaben, das ist vielleicht etwas, wo wir ein bisschen skeptisch sind, wo wir vielleicht auf Distanz gehen, weil wir, wie gesagt, verschiedene Gemeinderichtungen sehen, die uns erschrecken oder die wir nicht verstehen. Aber es ist kein Grund, dass wir auf Abstand gehen und sagen, jo, aufgrund des Fehlverhaltens von manchen wollen wir nichts damit zu tun haben. Also der falsche Gebrauch, der hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Und die Bibel sagt uns, wie der rechte Gebrauch aussieht. Und wenn wir uns danach ausstrecken, die Geistesgaben so zu leben, wie sie uns im Gotteswort beschrieben werden, dann liegt da so viel Segen und so viel Kraft drauf. Und ich glaube, wir würden uns die Augen verdrehen, wenn wir erleben, wie die Geistesgaben wirken, wie sie Einheit fördern, wie sie dienen, wie wir einander trösten können, wie wir einander ermutigen können mit diesen Gaben, wie neue Leute durch diese Geistesgaben zu unserer Gemeinde hinzustoßen können. Ich wünsche mir, dass diese Reihe des Heiligen Geistes, dass es so ein Anstoß wird, dass wir uns nochmal neu mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Er ist ein gleichwertiger Teil der Dreieinigkeit und es ist doch oft der Teil der Dreieinigkeit, den wir am ehesten und am schnellsten zur Seite rücken. Und ich glaube nicht, dass Gott das möchte und dass es unserer Gemeinde dienlich ist, sondern es ist dienlich, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen, wenn wir ihm Raum geben und danach streben, seine Gaben zu erkennen und zu erleben.